Es liegen spannende Zeiten hinter dem VfB. Seit unserer letzten Aufnahme gab es eine Klatsche, einen Pokalsieg und einen Sieg in der Liga. Und das alles in nur 2 Wochen. Gestern Abend im SWR sprach der Reporter im Interview zu Kempf von einem Ritt auf der Rasierklinge. Wir haben also genug zu besprechen in unserer heutigen 78. Episode. Neben mir dabei ist noch Jens und als Gast haben wir Moritz dabei. Und bevor wir dann anfangen, noch mal kurz ein Hinweis auf die VfB Viererkette live. Save the date für den 28.11. um 19 Uhr im SSC Stuttgart im Neckarpark. Dort nehmen wir einen Live-Podcast auf, gemeinsam mit den anderen VfB-Fan-Podcasts, VfB STR Nachspielzeit und rund um den Brustring. Alle weitere Infos folgen dann noch in den nächsten Tagen und Wochen bis dahin. So, Jens, dann kannst du gerne weitermachen.
Vielen Dank. Moritz, schön, dass du dabei bist. Und dann dürfte ich dich zu Beginn einfach mal kurz bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen, wie du zum VfB gekommen bist und wo man dich überall im Internet finden kann.
Jo, ich bin Moritz, 21 Jahre alt, bin jetzt gerade fertig geworden mit meinem Studium. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Und ja, wie bin ich zum VfB gekommen? Wie irgendwie so jeder zum VfB kommt. Ich komme hier aus der nordbadischen Provinz. Da ist der VfB jetzt gar nicht so weit verbreitet. Allerdings ist mein Vater VfB-Fan und hat eines schönen Februartags von seinem Arbeitskollegen Karten geschenkt bekommen fürs VfB-Spiel. Allerdings im Hertha-Auswärtsblock. Und ich bin dann mit meinem Papa natürlich trotzdem hingefahren. Das war ziemlich kalt, es muss Februar gewesen sein, Saison 2004, 2005. Ja, bin ich dann mit meinem Papa dann ins Stadion hin und war halt irgendwie total gepackt, vorher noch nie in so einem großen Stadion gewesen und hatte schon so leichte VfB-Tendenzen, als ich dann aber als erstes Mal im Neckarstadion stand und doch durchaus einen soliden Blick auf die Cannstatter Kurve hatte, hat es mich dann halt gepackt und ab da war ich dann halt eben VfB-Fan. Ja, eine sehr leidgeprägte VfB-Fan-Karriere bisher mit dem absoluten Highlight natürlich der Meisterschaft. Dazwischen und danach dann doch schon sehr viele traumatische Erlebnisse gehabt im VfB. Allerdings habe ich jetzt nicht vor, in nächster Vergangenheit den Verein zu wechseln. Genau, im Internet findet man mich hauptsächlich eigentlich auf Twitter. Da ist mein Handle @mohoritz mit einem H.
Vielen Dank für die Martin, dann vielleicht gleich mal der Übergang zur Aktualität, zum Spiel gegen Dresden. Dann kurze Einstiegsfrage auch an dich, Moritz. Mit welchem Ergebnis hättest du denn am Samstag nach der 2-0 Halbzeitführung gerechnet?
Boah, schwierig. Schwierig. Auf der einen Seite habe ich halt gedacht, jo, Dresden war bisher vielleicht der schlechteste Gegner, vielleicht sogar noch schlechter als Wiesbaden. Und normalerweise musst du irgendwie schon mit 5-0 in die Halbzeit gehen. Allerdings wusste ich halt eben auch, jo, es ist halt auch der VfB. Und von daher mit gemischten Gefühlen, ich habe vermutlich mit so einem 3-0 auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen mehr, eigentlich musste das Ding auch höher gewinnen, aber zur Halbzeit habe ich gedacht, ja, also mit einem 3-0 wäre ich zufrieden gewesen.
Ist ja dann fast so gekommen.
Ja.
Wie gesagt, schwierige zweite Halbzeit, werden wir gleich auch noch dazu kommen, aber absolut positiv, um mal dem Positiven anzufangen, also gerade die Anfangsminuten fand ich gegen Dresden sehr beeindruckend, wenn man es mal so sagen möchte, im Vergleich gerade zu den Spielen jetzt gegen Kiel oder auch Wiesbaden teilweise, weil du irgendwie gleich zu Beginn diese Entschlossenheit gemerkt hast, die mir das ein bisschen gefehlt hat gegen einen schwachen Gegner, in Anführungszeichen, wie du gesagt hast. Dresden war fußballerisch ganz ordentlich, auch am Sonntag, aber natürlich tabellarisch und von den vergangenen Wochen einfach mit Schwierigkeiten, und die hast du gleich. Eigentlich die erste Situation kann gleich 1-0 sein, dann fällt das Tor nach der Ecke, das ist gleich die Führung. Und dann wird es natürlich ein anderes Spiel. So wären auch die Spiele gegen Wien und Kiel wahrscheinlich anders gelaufen, wenn du so reinkommst. Das hat mich absolut positiv überrascht, muss ich sagen, was nicht, wie es euch gegangen ist.
Also das war, fand ich, gerade der Unterschied. Also wir hatten ja schon genug Situationen, wo so ein Tor eben nicht reingegangen ist. Und dann spielt man einfach ewig 0-0 und kriegt kein Tor unter. Und das ist vielleicht gerade eher, wie es umgekehrt am Samstag davor lief, hat man jetzt eben halt das Tor geschossen und sieht dann auch, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat, sicherlich auch noch vom Pokal und auch den Willen. Und dann einfach so weitergespielt hat. Und klar, der Gegner jetzt auch nicht der Beste war, aber man hat ja auch jetzt in der vergangenen Vergangenheit gut sehen können, dass man auch gegen Mannschaften, die nicht so gut sind, auch nicht wirklich überragend oder gut überhaupt spielen kann.
Was mir halt super gut gefallen hat, ist gerade so in den ersten 20 Minuten gegen Dresden oder so, du hast halt wirklich gemerkt, wie zielstrebig die Mannschaft ist. Und es wurde halt auch ein bisschen mehr vertikal gespielt, als es in den vergangenen Partien dazu war. Natürlich hat klar dazu beigetragen, dass man halt auch das frühe Tor macht. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen schon die Marschroute von Tim Walter zu sagen, okay, heute drücken wir mal früh wirklich aufs Tor. Weil wie gesagt, der Anteil von Vertikalpässen in den ersten 20 Minuten war halt eben deutlich höher wie in den vergangenen Spielen, hatte ich so das Gefühl. Und wenn du dann halt das 1-0 so früh machst, dann gibt es halt auch dem Spiel von Tim Walter eine ganz neue Möglichkeiten, weil der Gegner sich halt nicht hinten drin einigeln kann, sondern halt irgendwie wenigstens versuchen muss mitzuspielen. Und dann hast du halt mit dem System von Tim Walter eigentlich die besten Voraussetzungen, wenn du ein frühes Tor schießt.
Ja, das war wirklich ziemlich aufwendig, fand ich auch. Also war schon, glaube ich, die Marschroute, die Walter da so ein bisschen vorgegeben hat und das auch dann gut umgesetzt wurde von der Mannschaft, weil es war irgendwie einfach zielstrebiger, gerade in den Anfangsminuten. Und du hattest nicht so diese langen Passstaffetten hinten rum, wie zum Beispiel gegen Kiel, wo du am Anfang viel, zwar gefühlt 85% Ballbesitz hattest, aber irgendwie keine entscheidenden Szenen nach vorne. Und das war dieses Mal eben anders. Ich hoffe, dass es tatsächlich nach einem Effekt war, der da vielleicht sich durchgesetzt hat und den man jetzt einfach im Training besetzt hat. Trägt natürlich auch meiner Meinung nach dazu bei, dass du das System ein bisschen variiert hast, ein bisschen umgestellt. Da hat man ja auch jetzt im Mittelfeld ein bisschen eine andere Aufteilung, die dem Ganzen irgendwie entgegenkommt und auch den Einzelspielern. Also ich denke da jetzt nur gerade an Carrasso, der mir in den letzten Spielen jetzt deutlich besser gefällt, weil er meiner Meinung nach nicht mehr so als dieser alleinige Sechser da in der Raute agiert, sondern jetzt eher auf einer Höhe mit Mangala und Askastiba. Und das tut ihm, glaube ich, auch im Moment gut. Hat man auch gegen Dresden in den Anfangsminuten gemerkt, weil er wieder seine Stärken mehr einbringen kann. Und dann hat es natürlich Askasibar, der die Torgefährlichkeit entdeckt hat am Sonntag. Wo das auch immer herkam, das wissen wir zwar nicht, aber auf einmal war er da immer vorne anzutreffen und ist mit seiner offensiven Rolle ganz gut zurechtgekommen. Und wie gesagt, natürlich dann auch ein Stück weit hat uns der Gegner in die Karten gespielt, weil Dresden jetzt auch im Vergleich zu Kiel oder Wiesbaden nicht ganz so defensiv agiert hat, meiner Meinung nach. Also die haben auch immer versucht, gepflegt von hinten rauszuspielen, keine langen Bälle geschlagen und trotzdem es weiter versucht, fußballerisch zu lösen, was uns natürlich in dem Fall entgegenkam, weil wir nicht so dieses ständige, permanente Anlaufen und Ballbesitz in der eigenen Hälfte, eigenen Viererkette, sondern es war eben, wie du vorher gesagt hast, es wäre mehr vertikal, mehr zielstrebig nach vorne und das gibt so Hoffnung.
Wobei mir Akasiba sehr daran erinnert hat an, das war glaube ich das erste oder zweite Heimspiel, entweder Hannover oder Pauli war es, wo er auch gerade so offensiv gespielt hat und mehr im Strafraum war als irgendwie im Mittelfeld oder in der Defensive. Also irgendwie so ein bisschen auch von der Spielweise her, als wären die Wochen inzwischen nicht gewesen und erinnert mich wirklich mehr an ein Hannover oder Pauli-Spiel.
Aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt nur dieses Spiel von Santi gesehen hätte und jetzt die ganzen anderen Spiele vorne dran nicht hätte, würde ich mir denken, ja Mensch, das ist doch ein super gefährlicher Mittelfeldspieler. So, weil der ist ja wirklich ein, zwei Mal wirklich gut vorm Tor aufgetaucht, hat dann auch die eine Chance, die abgepfiffen wurde, hat er ja eigentlich auch gemacht. Fand ich, also es hat mich richtig gefreut für ihn. Ich weiß auch nicht, was für ein Schalter der da umgelegt hat, aber ja, du hast gesagt, in diesem Pauli-Spiel oder ich glaube in Heidenheim war es auch noch ziemlich krass, der hätte das Ding halt einfach drüber gesenzt. Aber so fand ich das halt super cool. dass Santi jetzt auch endlich mal getroffen hat und auf einmal wirklich eine Torgefahr zu entwickeln scheint.
Ja, das freut mich auch einfach. Er hat wieder eine gute Leistung gebracht. Zwischendurch war es ja auch, sag ich mal, eher schwierig, die Situation. Einmal am Anfang, wo wir nicht wussten oder es noch unklar war, ob er wirklich beim VfB bleibt, noch kurz vor Ende der Transferphase und dann auch noch mit der Sperre. Und jetzt, als wäre er irgendwie nie weg gewesen und auf der Bank, oder saß er doch zwischendurch, glaube ich, auch mal noch.
Ja, ich glaube, in einem Hamburg-Spiel, oder? Kann das sein, dass er in der Liga gegen Hamburg auf der Bank saß?
Ja, glaube ich, weil jetzt gab es wirklich nur die Änderung, einmal Torhüterposition wieder zurück und Bartstüber natürlich draußen. Sonst war der Kader jetzt im Vergleich zum Pokal gleich, aber kann gut sein, dass er auch gegen HSV auf der Bank saß.
Hat es ja bei ihm auch gesehen, also hat sich ja wahnsinnig gefreut, also schönes Zeichen, irgendwie seine Reaktion da zu sehen.
Ja, also ich habe
etwas Herz auch, weil das, wie gesagt, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht, also die ganze Last so ein bisschen abgefallen, obwohl es ja eigentlich generell für ihn schwierig zu werden wird, auch weiterhin, weil er seine Stärken eigentlich in der zweiten Liga gegen die meisten Gegner nicht wirklich einbringen kann. Das ist ja so ein bisschen das Grundproblem, er ist ein Spieler, der hauptsächlich seine großen Stärken hat, wenn er gegen den Ball agieren kann, gegen Mannschaften, die mit viel Ballbesitz agieren. In dieser Saison ist es im Normalfall andersrum, dass der VfB den Ball hat und der VfB das Spiel gestaltet. Da hat er natürlich schon seine Schwierigkeiten und seine Schwächen auch im Spiel nach vorne. Das ist auch gegen Dresden wieder in ein, zwei Situationen durchaus aufgefallen. Das ist einfach sein Passspiel. Da hat er tatsächlich einfach Schwächen. Das bekommt er vielleicht auch so schnell gar nicht weg. Und dann ist es natürlich umso schöner, dass er solche Spiele jetzt drin hat, die bei ihm auch die Formkurve dann wieder nach oben zeigen lassen, wenn er diese Rolle so auf der 8 oder eben im Mittelfeld deutlich offensiver als in der Bundesliga zum Beispiel, wenn er die ein Stück weit mehr annehmen kann, wie es jetzt gegen Dresden der Fall war, dann ist er ein wahnsinnig wertvoller Spieler und wäre ihm zu wünschen, dass jetzt gerade diese Dreierreihe, die sich da so ein bisschen etabliert hat im zentralen Mittelfeld, wenn die sich jetzt so ein bisschen einspielt, weil das natürlich auch ein Thema war in den vergangenen Wochen, dass es vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Du hast ja immer eigentlich wahnsinnig viele Wechsel gehabt, Jasmin, du hast gerade gesagt, also es war jetzt vom Pokalspiel zu Dresden zum ersten Mal eigentlich so richtig, dass du das Gefühl hattest, da steht eine ähnliche Mannschaft auf dem Platz. Bartstuber, klar, den hattest du nicht dabei, weil er gesperrt war. Der Torwartwechsel war geplant. Aber ansonsten war es mal wirklich eine ähnliche Mannschaft, die da auf dem Platz stand. Und das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass du dich da jetzt ein Stück weit einspielst, weil diese vielen Wechsel, also bestes Beispiel Abucha, der in der Liga quasi wochenlang draußen war, dann mal zwischendrin ein bisschen Oberliga gespielt hat und dann soll er im Topspiel in Hamburg da hinten in der Innenverteidigung bestehen. Das ist halt ein Wagnis, das ist schiefgegangen und hat man jetzt mal gesehen, dass sich die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen einfach finden muss und dann natürlich auch diese Abläufe vielleicht ein bisschen mehr drin sind. Also was mir, wenn wir das noch kurz, gerade wenn wir bei dem Thema sind, gegen Dresden gut gefallen hat, das ist jetzt was vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so in der Form aufgefallen ist, aber du hattest immer diese Variante, Förster läuft von der Seite ein, der lange Ball in die Tiefe und es hat 3-4 Mal perfekt funktioniert. Also der Ball ist fast angekommen oder ist dann angekommen. Förster konnte es nicht verwerten, das ist ein anderes Thema. Aber schön zu sehen, dass solche Varianten sind, die auch funktionieren. Und das ist ja eigentlich auch das, was immer wieder gefordert wird, dass du eben auf dem Platz was erkennst, was der Trainer umsetzt. Und da fand ich Dresden jetzt mal wieder echt einen Schritt nach vorne. Also nach dem Pokalspiel in Hamburg. Für mich Dresden einfach der nächste Schritt nach vorne.
Du hast es gerade angesprochen, da war ein Pass dabei, ich meine, es war in der ersten Halbzeit von Kempf, irgendwie über 60 Meter und der kam so punktgenau in den Fuß von Förster, es war so ein wunderschöner Pass, aber ja, stimmt, das hat man öfters gesehen, dass aus Förster jetzt vielleicht kein Mittelstürmer mehr wird, sollte nach Dresden oder nach dem Spiel jetzt auch klar sein, aber also die Varianten mit diesen tiefen Pässen tief aus der eigenen Hälfte raus, wenn du halt gegen eine hochstehende Abwehr spielst, dann ist das halt wirklich ein sehr probates Mittel. Ich habe jetzt auf Twitter auch schon ein, zwei Reaktionen gelesen, die meinen, ja, jetzt Bolsen war blind den Ball nach vorne, aber das fand ich halt gar nicht, weil ich finde, zu so einem Pass, da gehört zum einen ziemlich viel taktisches oder ja doch taktisches Verständnis vom Stürmer und vom Innenverteidiger dazu. Außerdem ist es halt eine super technische Leistung, so einen Ball anzubringen. Also hat mir sehr gut gefallen, diese Variante, da zu gucken, dass man einen von den beiden offensiven Mittelfeldspielern vorm Tor so freikriegt.
Ja, und vor allem halt, weil du gesagt hast, blind, was auf Bilder, so das Thema blind nach vorne schlagen, es war halt definitiv nicht blind, weil du hast genau gemerkt, das sind einstudierte Varianten, die im Training die Abläufe quasi vorbereitet sozusagen. Und das hat mir halt so gut gefallen, weil du es auf dem Platz umgesetzt gesehen hast, was im Training die Woche über oder die paar Tage, die jetzt nach Hamburg verfügbar waren, offensichtlich nochmal verstärkter Augenmerk drauf gelegt wurde. Und von daher, das hat mich dann noch positiver gestimmt, wenn wir jetzt noch bei der ersten Halbzeit bleiben, weil das einfach auf dem Platz gut ausgesehen hat und weil ich das auch nicht das Gefühl hatte, wie in den Heimspielen jetzt zuvor, dass Dresden hatte diese eine Szene, wo Kone relativ frei vom Tor zum Abschluss kommt, aber ansonsten war da in der ersten Halbzeit nicht viel und das sah es richtig gut aus, meiner Meinung nach.
Und ich finde, man sieht einfach auch inzwischen, dass die Abstimmung zwischen den Spielern besser wird. Also genau das, was du auch gesagt hast, dass solche Pässe ankommen und auch sonst eher das Verständnis da ist. Das ist sicherlich jetzt auch über die Zeit, den Fußball von Walter kennenzulernen. Und jetzt, wenn sich so eine Mannschaft auch, sag ich mal, ein bisschen formt, klar, wenn jemand besser ist oder jemand, der jetzt verletztes zurückkommt, kann man drüber diskutieren, aber ich würde jetzt eigentlich nicht viel mehr dran wechseln. Silas ist sicherlich immer eine Option noch, aber sonst von den Leuten, die jetzt so auf der Bank sitzen, würde ich jetzt wenige sofort in die Startelf sonst noch tun oder auch vermissen auf dem Platz.
Also ich muss auch sagen, also wenn wir mit der Elf oder einer ähnlichen Elf, wenn dann Bartschuber wieder reinkommt oder die Davi von seiner Verletzung zurückkommt, in die nächsten Spiele gehen, dann kann ich absolut damit leben. Also ja, ich finde, Castro hat sich jetzt so ein bisschen auf links festgespielt, auch wenn er das vielleicht selber gar nicht so hören will. Der hat mir ziemlich gut gefallen in beiden Spielen jetzt als Linksverteidiger. Ich finde, der passt auch ein bisschen besser zu dem System von Tim Walter als Linksverteidiger, weil er ähnlich spielt wie Stenzel auf der anderen Seite, den sieht man halt auch öfters als Außenverteidiger, entweder weiter eingerückt auf der Position vom defensiven Mittelfeld oder halt eben dann gleich am gegnerischen Strafraum. Ich finde, es macht Sosa zum Beispiel nicht so, wenn der auf links spielt, denn der ist ja eher so ein klassischer, ich gehe die Linie rauf und runter Außenverteidiger. Da finde ich, passt Castro eigentlich sogar fast ein bisschen besser zum System von Walter, auch wenn ich nicht glaube, dass Walter Castro davon überzeugen kann, über Sosas Verletzungszeit hinaus diese Position zu begleiten. Aber ansonsten finde ich, steht das Team jetzt eigentlich so weit. Also ich sehe keinen großen Anlass, da jetzt nochmal groß zu rotieren. Klar, du kannst Silas bringen, weil er halt getroffen hat und weil er halt auch einfach ein wahnsinnig guter Stürmer ist. Was man da halt aber auch nicht vergessen kann, der Kerl ist, glaube ich, 19 Jahre alt. Ne? Also ich will halt auch, also wir haben den Spieler für viel, viel Geld gekauft. Deshalb bin ich halt der Meinung, man sollte vielleicht gucken, dass man den behutsam aufbaut und nicht sowas macht, wie man mit Gonzales in der letzten Saison gemacht hat, dass er auf einmal gesetzt ist, obwohl das vielleicht für die Entwicklung vom Spieler gar nicht so gut wäre. Also deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn Mangituka eher ein bisschen von der Bank kommt, weil auch wenn es halt nicht so aussieht, weil er spielt nicht so und er sieht auch von der Physis her nicht so aus, aber er ist halt noch super jung. Und sowas sollte man halt auch in der Entwicklung von so einem Spieler nicht vergessen. Deswegen finde ich es ganz okay, wenn sich die Elf, so wie sie jetzt das festspielt, jetzt halt eben mit Ausnahme von Bartstuber, der da noch reinkommt, und gegebenenfalls die Davi, wenn der wieder fit ist.
Aber ich finde jetzt auch gerade, dass Walter jetzt nicht Castro überzeugen muss, als Linksverteidiger zu spielen. Also wenn das jetzt die beste Position ist und das Beste für die Mannschaft, muss er halt da spielen. Die einzige Alternative wäre jetzt momentan sowieso nur Bank. Und wir hatten ja schon diverse Spieler, die zwischendurch mal auf eine andere Position gekommen sind und gut gespielt haben. Also momentan funktioniert's gut. Er bringt auch eine gute Leistung. Also es ist nicht so, dass er dann da irgendwie rumtrottet und nicht seine Leistung zeigt oder sich bemüht, sondern es war eigentlich sehr gut. Und teilweise gerade in der Zeit, wo Förster eher unglücklich oder mit technischen Fehlern gespielt hat, kam über links dann doch auch relativ viel von Castro und mit vor allem auch Zug nach vorne und nicht nur nach hinten.
Wie gesagt, Castro kommt natürlich auch zugute, dass er das in der zweiten Liga spielen muss, weil das Tempo fehlt ihm natürlich für einen Außenverteidiger eigentlich völlig. Aber wie du gesagt hast, das ist halt so ein interessantes Pärchen im Moment mit Förster und mit Castro, weil du eigentlich gefühlt hast du zwei, jetzt mal sagen, überspitzt sagen, zwei zentrale Mittelfeldspieler, was so Ballsicherheit, Passsicherheit angeht, auf den Außenverteidigerpositionen, die jetzt nicht beide unbedingt den wahnsinnigen Offensivdrang entwickeln. Stenzel da noch ein bisschen eher, aber ist jetzt auch kein klassischer rechter Verteidiger, der hier bis zur Grundlinie durchgeht und die Flanken reinbringt. Und so hast du irgendwie eine ganz interessante Konstellation da hinten drin, weil eigentlich beide Innen- oder beide Außenverteidiger und mit Kempf und Bartstuber eigentlich in dem Fall auch noch beide Innenverteidiger, wenn wir jetzt mal von der Viererkette ausgehen, relativ ballsicher und passsicher sind. Und das musste ich dann natürlich an Manchester City denken, die ja auch mal zwei Spiele vor kurzem mit zentralen Mittelfeldspielern in der Innenverteidigung gespielt haben. Die können sich das noch eher erlauben, weil die defensiv nicht so gefordert werden. Aber auf jeden Fall interessante Konstellation da hinten. Und Castro überraschender, also was mich am meisten überrascht bei Castro, ist, dass er eigentlich defensiv auf seiner Seite kaum was zulässt. Das hätte ich vielleicht anders erwartet, als ich es jetzt gesehen hatte, dass er auf links ran muss oder darf. Und im Moment interessant, ich glaube auch nicht, wie ihr beide gesagt habt, dass es auf Dauer seine Position sein wird. Also da, sobald ein Sosa wieder fit ist und auch einen Stürmer würde ich noch nicht vollständig abschreiben. Der hat jetzt ein schlechtes Spiel in Hamburg, aber auch der wird, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt alles so wünschen im Umfeld, aber auch den wird Walter sicher jetzt nicht die ganze Saison links liegen lassen und gar nicht mehr bringen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und von daher wird es auf links sicher interessant bleiben, was da die endgültige personelle Besetzung angeht.
Also ich finde, Insua hat jetzt auf links diese Saison jetzt mal mit Ausnahme von dem Hamburg-Spiel jetzt auch nicht so schlechte Leistung gebracht. Also er hat jetzt auch schon vorher ein, zwei Mal vor der Verletzung von Sosa hat er, glaube ich, zwei Spiele von Beginn an gemacht. Und ich finde, da ist jetzt nicht großartig negativ rausgefallen. Also was ihm halt gegen Hamburg abging, war halt das Tempo gegen Jatta. Das war halt vielleicht ein bisschen suboptimal, aber ich wüsste halt auch nicht, was man da als Alternative hätte machen können. Und weil Castro wäre genauso schwindlig gespielt worden. Und im Endeffekt gegen die anderen Gegner in der zweiten Liga, die jetzt keine Außenstürmer haben, die mit so einer krassen Tempoleistung kommen können, finde ich, ist Insua auf jeden Fall noch ein ausreichender Linksverteidiger. Er wird auf jeden Fall nicht einer der herausragenden Akteure diese Saison sein, das ist klar, aber ich finde, man sollte den jetzt halt auch nicht prinzipiell so verteufeln, weil klar, er ist langsam und er ist vielleicht auch nicht der beste Außenverteidiger, der jemals beim VfB gespielt hat, aber im Endeffekt ist er immer noch ein gestandener Profi und ich denke, in der zweiten Liga sollte der eigentlich nicht so, weil das sollte nicht gefährlich werden für den Erfolg vom VfB, das auf keinen Fall.
Und wenn man gerade über langsame Spieler redet, ein Bartstuber wird jetzt eben wieder gefordert, weil er seine Leistungen auch gezeigt hat auf dem Platz, Durchstellungsspiel und Auftreten und seine Leistung generell. Und ich denke, das ist gerade auch, oder könnte ich mir vorstellen, Positives in der Mannschaft, dass man weiß, dass Walter eben den Spielern eine Chance gibt und wenn sie gut trainieren und da mitziehen. Da gab es schon im Verlauf der ganzen Saison immer wieder Spieler, die rein und raus sind, egal ob der Name jetzt prominenter ist oder nicht.
Wie gesagt, kannst du dir auch fast gar nicht erlauben, dass du jetzt so einen Insua da überhaupt nicht mehr bringst. Und ja, da hilft dir also oftmals natürlich bei Fans und so im Stadion oder wenn es jetzt auf Twitter oder sonst wo ist, natürlich in solchen Fällen relativ schnell so Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen, würde ich das jetzt mal nennen. Der hat jetzt wirklich ein katastrophales Spiel gemacht, hat davor jetzt vielleicht auch nicht immer überzeugt. Ich denke da zum Beispiel an Regensburg, wo er mich auch zur Weißglut getrieben hat mit seinen Ballverlusten vorne und dann nicht wirklich mit zurückgegangen ist. Das das sind halt einfach seine Eigenheiten so ein bisschen, aber wie du gesagt hast, Walter ist jetzt, glaube ich, auch kein Trainer, der da wirklich seinen Spieler gefühlt jetzt komplett aussortiert, gedanklich. Und wie gesagt, sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten, weil Sosa, wenn man seine Historie jetzt beim VfB anguckt, ist auch wahnsinnig verletzungsanfällig. Gut, beim letzten Mal ist er übel getroffen worden, da konnte er jetzt persönlich wenig dazu, aber generell auch anfällig für alle Arten von Verletzungen, seit er bei uns ist. Und wie gesagt, auch ein Castro wird auf der Linksverteidigerposition nicht immer so auftreten wie in den letzten beiden Spielen. Da wird man sich dann auch wieder ärgern und ihn zum Teufel wünschen und dann Insua wieder fordern. Das geht ja immer alles ganz schnell und von daher bisschen Gelassenheit hilft manchmal. Und wie gesagt, wie wir der VfB kennen, macht Castro in Osnabrück ein furchtbares Spiel und wird zur Halbzeit ausgewechselt, dann ist sowieso die ganze Situation wieder umgedreht. Also das ist einfach gut, du musst natürlich ein, du hast, wenn du ihn zuerbringst, Badstuber, dann hast du natürlich vielleicht zu viele Spieler auf dem Platz, sag ich mal, die zu langsam sind. Das ist dann immer so eine Gefahr. Aber generell würde ich mich da weder für Castro oder Insua noch Sosa festlegen. Ich glaube, da bleibt es bis zum Saisonende so bei einer Art Rotation gezwungenermaßen wahrscheinlich.
So kenne ich vermutlich deine Antwort auf die Frage von Yannick auf Instagram. Ist Castro der beste Linksverteidiger der Liga? Also wirst du eher mal Nein sagen oder sind die drei dann einfach die besten Linksverteidiger der Liga?
Also die Frage, zwei Antworten. Erstens mal ist Castro für mich kein Linksverteidiger. Er hat da jetzt zwar zweimal gespielt, aber das ist nicht seine Position. Da muss ich dann immer an Arthur Boka denken, der auch mal im zentralen Mittelfeld gespielt hat und es da ins Pokalfinale geschossen hat. War aber auch nicht seine Position. Das egal jetzt aber. Und wie gesagt, Punkt 2, der beste Linksverteidiger Liga ist er ganz sicher nicht. Weil da gibt's deutlich bessere.
Okay, dann hatten wir jetzt ja relativ viele positive Aspekte zum Spiel. Dann gab es allerdings auch noch sowas wie eine zweite Halbzeit, wo man einfach, Zitat Walter, nicht wach war nach der Halbzeit und man noch zu blauäugig wäre. Seht ihr das genauso?
Also blauäugig würde ich jetzt, ja doch, vielleicht schon. Also ja, man war auf jeden Fall nicht wach. Du kriegst halt dann relativ schnell nach dem Pausenpfiff diesen Elfmeter, über den man natürlich auch noch diskutieren kann, ob das jetzt ein Elfmeter war, ob der Videobeweis da richtig entschieden hat, ob es nicht vielleicht vorher abseits war oder gegebenenfalls das Foul auch außerhalb. Im Endeffekt ist es egal, weil das Tor ist ein Tor und er war drin. Und ja, ich finde, da hat man da so ein bisschen den Moment verpasst, wieder ja aufzuwachen, wach zu werden, man ist eben ein bisschen schläfrig aus der Kabine rausgekommen und dann gab es halt auch echt Phasen in der zweiten Halbzeit, wo der VfB halt super wackelig war, also da gab es einmal diese Doppelchance vom Dresdner Spieler Stohr, wo Kobel zweimal überragend hält und ja, also mit dem anderen Torwart werden wir da vermutlich dann zumindestens hätten uns ein Unentschieden gefangen. Und im Endeffekt, ja, da war der VfB halt einfach wieder viel zu defensiv, zu anfällig, zu wackelig. Chanceverwertung, werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen müssen. Ja, also ich weiß nicht, ob es Verschlafenheit war, aber es war auf jeden Fall ein deutlicher Leistungsabfall im Vergleich zur ersten Halbzeit.
Vor allem die zweite Halbzeit hat eigentlich so ein Stück weit an die zwei Heimspiele davor eher wieder erinnert. Da war plötzlich wieder defensiv extrem fahrig, was, wie gesagt, eigentlich im Stadion gar nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich die Zusammenfassung mir nochmal angeschaut habe. Gestern Abend, das war eine abenteuerliche Chance, die Dresden da hat liegen lassen vorne. Also da hattest du wirklich dann zeitweise Glück, dass du nicht 2-2 fängst noch. Und dann hätte ich weder das Stadion erleben wollen, wenn der Ausgleich fällt, noch die Mannschaft, weil dann wäre es wahrscheinlich ziemlich wackelig geworden, gerade in der Schlussphase. Und so gesehen, alles, was eigentlich in der ersten Halbzeit gut war, war dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, also nicht alles weg, aber es war dann, wie gesagt, da hat Dresden unsere Schwächen defensiv wieder richtig gut aufgedeckt, dass wir halt einfach dann teilweise zu offen stehen hinten und in Gegenangriffe laufen, die du halt bei einer 2-0-Führung, also gerade der Angriff, wo zum Elfmeter führt, wo ich bis heute noch nicht rausgefunden habe, noch nicht beweisen konnte oder widerlegen konnte, ob das vor der Situation abseits war. Muss mir noch irgendwo das ganze Spiel Real Life mal besorgen und ja, dann fängst du dir da per Elfmeter das 2-1 und auf einmal ist das Spiel wieder offen und eigentlich völlig unnötig, weil du die Dresdner da wieder reinholst und ja, dann wurde es wieder relativ fahrig und dann ist die Kritik, die dann auch laut wurde, teilweise berechtigt, aber alles schlecht reden will ich jetzt auch nicht, weil du trotzdem auch in der zweiten Halbzeit offensiv dann wieder ja relativ große Chancen hattest. Also du musst ja auch in der zweiten Halbzeit eigentlich 2-3 Tore schießen.
War ja auch ein Latten- oder Pfostentreffer wieder dabei. Und selbst aber nach dem 3-1, weiß nicht, habe ich mich trotzdem nicht so sicher gefühlt. Aber vielleicht war das auch einfach nur eine Kopfsache, dass kurz einfach mal das 3-1 Zwischenstand vom letzten Heimspiel gegen Dresden nur mal kurz im Kopf war und das ja eigentlich nur auch Geschichten sind, die ja nur der Fußball schreibt. Aber dann ging es dann doch noch und haben es dann die letzten paar Minuten doch noch gut zu Ende gespielt. Aber ja, also so gut war das Gefühl dann nicht mehr, obwohl man da auch wieder sagen kann, dass man da eben vielleicht auch höhere Ansprüche hat, die man klar auch haben muss. Aber ja, man sollte denken, dass die Mannschaft vielleicht mal 2 gute Halbzeiten spielen kann. Haben sie ja auch gegen HSV im zweiten Spiel relativ gut gezeigt. Aber ja, vielleicht ist es einfach auch ein Stück der Entwicklung, um dann vielleicht nächstes Spiel oder über das Heimspiel darauf, wenn es dann um alles geht im Derby, dann 2 gute Halbzeiten zu zeigen.
Ja, also wir sind 2 gute Halbzeiten gegen HSC lieber als 2 gute Halbzeiten gegen Dresden. Aber ich fand's doch schon recht krass. Also ich war leider nicht im Stadion. Ich habe es zu Hause geguckt mit meiner Freundin zusammen. Und ich habe nach der Halbzeit zu meiner Freundin gesagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der VfB das letzte Mal zur Halbzeit 2-0 geführt hat. Und ich kann so viel verraten, dass man nicht in dieser Saison bis müsste dann in der letzten gewesen sein, wenn überhaupt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber nach der zweiten Halbzeit war ich dann deutlich weniger selbstsicher und war schon ein bisschen frustriert, gerade weil man halt einfach so viele Chancen liegen gelassen hat. Also ich erinnere da an den Pfostentreffer von Al-Ghadoui, die Riesenchance von Clement, 2-3 Riesenchancen von Förster. Oh, das hat mich dann doch schon sehr frustriert.
Vielleicht kannst du das sagen, wenn du das im Fernsehen das ganze Spiel gesehen hast. Es waren, glaube ich, 2 Abseitstore, die abgepfiffen wurden, aber das habe ich in 2 verschiedenen Zusammenfassungen, haben sie das gar nicht gezeigt. Das muss dann schon relativ deutlich gewesen sein, wenn es nicht mal in der Zusammenfassung kommt.
Also es gab ja den einen Treffer von Askasiba, der abgepfiffen wurde. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was davor war. Und ansonsten, boah.
War da nicht nochmal ein Tor, das nicht, da war doch, das Ball war, glaube ich, irgendwann nochmal im Tor, wo war abseits, das war auch auf der,
das war das Tor von, das war das Tor von Gonzales, aber das war schon deutlich.
Ah, genau, stimmt, da stand da locker einen halben Meter im Abseits, ja, ich erinnere mich, ja.
Okay, ich hatte das halt nur aus dem Stadion im Kopf. Im ersten Tor habe ich es wirklich extrem spät erst gesehen und mitbekommen, dass es abseits war, weil es eben auch auf der Türkheimer Kurvenseite war und weil da jetzt drüber gar nicht mehr geredet wurde. Aber dann war es dann doch relativ klar beides. Ich glaube sogar vor dem ersten Tor von Akasiba war das auch ein richtig guter Pass von irgendjemand relativ von weit hinten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es dann war.
Ja, also da war die Abseitsentscheidung ja wirklich haarscharf. Da hat ja auch nicht der Videobeweis oder so eingegriffen, sondern das hat das Schiedsrichtergespann hier auf dem Platz ziemlich gut gesehen. Sagt man heutzutage auch nicht mehr so oft in Zeiten vom Videobeweis, das hat der Schiedsrichter gut gesehen. Aber ja, das war auch ein sehr schöner, steiler Pass, aber im Endeffekt war es dann halt abseits. wurde dann auch zurecht abgepfiffen, auch wenn ich Santi natürlich auch sein zweites Tor gegönnt hätte.
Ja, fangen wir mal klein an. Genau, und dann würde ich mal noch ein Zitat von Walter bringen, was wir vom Spiel mitnehmen, dass wir nicht fahrig aus der Halbzeit kommen, sondern da auch konsequent weiterspielen und dann passt das. Ist das wirklich das Einzige, was nicht gepasst hat?
Sag mal, das kann man jetzt so oder so deuten, das Zitat. Einerseits kann ich natürlich sagen, wenn du so die zweite Halbzeit kommst, wie du in die erste Halbzeit reinkommst und gleich 3-0 machst, dann hat sich das Thema wahrscheinlich relativ schnell erledigt. Andererseits, natürlich ist es nicht das Einzige, was du aus dem Spiel rausziehen musst oder kannst, weil das war nicht nur, dass du fahrig aus der Halbzeit gekommen bist, sondern dass du da halt einfach wieder so ein bisschen defensiv einfach das, die Ordnung verloren hast und viel zu viele Räume angeboten bei eigener Führung. Wenn er das damit vielleicht auch gemeint hat, dann ist in Ordnung. Aber ich glaube, die werden die zweite Halbzeit schon, wird ja immer so ein bisschen dann, das ist zumindest immer die Hoffnung von mir, dass die Verantwortlichen, die das, was sie nach außen sagen, oder so sollte es eigentlich auch sein, das, was du als Trainer nach außen gibst, dass das vielleicht nicht unbedingt die Themen sind, die du mit der Mannschaft dann wirklich auch abarbeitest. Weil er kann sich ja nach einem 3-1 gegen Dresden jetzt auch schlecht hinstellen und da die Mannschaft für die zweite Halbzeit in die Pfanne hauen. Das wäre, glaube ich, auch nicht sein Stil. Ich glaube einfach, dass, oder das ist, wie gesagt, die Hoffnung, wie ich gerade schon gesagt habe, dass einfach intern aufgearbeitet wird, die zweite Halbzeit, weil du da halt fast ein Spiel aus der Hand gibst, wenn Dresden die Chancen konsequenter nutzt, dass du niemals aus der Hand geben darfst. Und wie gesagt, ist nicht das Einzige, das du da mitnehmen musst. Ich hoffe, dass er das nach außen so verkauft und intern da einfach eine klare Analyse folgt.
Und du kannst ja nicht nur sagen, du spielst ein gutes Spiel, wenn du in der zweiten und in der 47. Minute triffst. Also da so kannst du ja nicht in ein Spiel gehen, dass du das gewinnst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es intern anders ist. Und irgendwas muss ja auch zwischen beiden HSV-Spielen passiert sein, außer ein Flug nach Stuttgart und wieder nach Hamburg. Weil das war ja eigentlich eine komplett andere Mannschaft mit doch paar wechseln, aber nicht einen kompletten Austausch der Mannschaft.
Also ich denke, ja, also, was so... Ja, du?
Nee. Nur ganz kurz, dass du... Das ist für mich eigentlich das beste Zeichen in den letzten Wochen, diese zwei Spiele in Hamburg. Du verlierst einmal 6-2, gerätst natürlich auch aufgrund von verrückten individuellen Fehlern in der ersten Halbzeit unter die Räder, was dir nie passieren darf. Jetzt erstmal dahingestellt, trotzdem hat der Trainer die Mannschaft absolut im Griff oder da das passt. Weil wenn du dann 4 Tage später quasi den HSV offensiv überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt, das liegt dann nicht nur an Bart Stuber, das ist meine persönliche Meinung, sondern es liegt einfach daran, dass da einfach alles klar auf den Tisch gelegt wurde, dass du so nicht nochmal in Hamburg auftreten kannst. Und wie gesagt, das ist nicht nur der Wechsel Avucha zu Bart Stuber, der hat natürlich, macht viel aus. Du verlierst das Ligaspiel auch nicht so, wenn Bart Stuber hinten drin steht, wenn man das jetzt im Rückblick sieht. Aber trotzdem, das ist für mich das Zeichen, dass da absolut passt zwischen Trainer und Mannschaft. Und das Dresden-Spiel war, wie ich es vorher schon mal angedeutet habe, für mich der nächste Schritt, weil du jetzt auch gegen einen eher tiefstehenderen, defensiv agierenden, grundsätzlich ausgerichteten Gegner einfach gleich Lösung gefunden hast und das nicht über 2 Halbzeiten halten konntest, aber meiner Meinung nach den nächsten Schritt gemacht haben. Jetzt wurde es doch länger als geplant, aber das darfst du.
Was ich auch noch sagen wollte, ist, gerade wenn es an so Dinge geht wie Spielanalyse und selbstkritisches Umgehen mit eigener Leistung, glaube ich, dass wir mit dem sportlichen Führungstrio Hitzlsperger, Mislintat und Walter, glaube ich, genau die richtigen Leute da haben. Also ich denke nicht, dass sowohl, ich glaube, Hitzlsperger ist da gar nicht so tief involviert im Tagesgeschäft, aber zumindest Mislintat und Walter sind, glaube ich, nicht die Typen von Mensch, die sagen, jo, wir haben gewonnen, alles klar, passt, weiter geht's, sondern die da schon sehr mit einem sehr perfektionistischen und selbstkritischen Ansatz rangehen, um halt ständig Optimierung zu betreiben. Ist auch mal erfrischend, sowas beim VfB zu sehen. Also so wie ich die jetzt einschätze aus dem, was ich von Interviews und so gelesen habe, finde ich, dass ich glaube, für sowas wir jetzt die richtigen Leute beim VfB haben. auch wenn das in der Vergangenheit auch schon mal anders war.
Und gerade lassen die anderen beiden eben weiter, also nach außen hin gefühlt arbeiten. Also ich kann mich jetzt nicht in letzter Zeit an große Interviews von Hitzesberg oder Mistintat erinnern. Das gab's ja, oder auch nach dem Spiel oder größere, das gab's ja in der Vergangenheit öfters. Und gerade ist es eigentlich von der Seite her relativ ruhig beim VfB. Es fällt einem zwar jetzt nicht so auf, weil es andere Baustellen gibt, Thema Präsidenten, aber sonst, gerade um die Mannschaft selbst, ist es außer die Ergebnisse ruhig.
Das ist für mich auch schön zu sehen, so ein bisschen im Moment. Du hast dich vor der Saison ganz klar für diesen Weg entschieden. Du hast Hitzelsberger installiert oder jetzt inzwischen ist er nicht mehr auf der Position oder beziehungsweise Anfang des Jahres schon. Du hast dann Mislintat dazu geholt. Du hast mit Walter einen Trainer geholt, von dem die beiden überzeugt sind. Und dann musst du diesen Weg auch konsequent gehen. Dann verlierst du jetzt 3 Spiele, das ist klar. Aber ich fand's schön zu sehen, dass da auch von Vereinsseite oder auch ja, von der Seite Mislintat Hitzesberg jetzt keine Unruhe oder so. Wäre auch völlig falsch, wäre unsinnig. Aber da wurde Ruhe bewahrt und man hat auch klar gesagt, Walter arbeitet in Ruhe weiter und es wird ja jetzt, die letzten 2 Spiele haben gezeigt, dass es ein Stück weit belohnt wird. Und den Weg musst du meiner Meinung nach weitergehen. Im Umfeld, du wirst nie alle auf deine Seite ziehen können. Das zeigen jetzt die letzten Heimspiele. Aber wenn eben jemand meint, bei einer 2-1-Führung, wenn der Ball zum Torwart geht, im Aufbauspiel dann das Pfeifen anfangen zu müssen, dann da fehlt mir halt das Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil entweder entscheidest du dich mal so einen Weg zu gehen und dann musst du vielleicht halt auch mal ein paar Rückschläge hinnehmen. Aber das fehlt mir heutzutage so ein bisschen. Das ist nicht nur beim VfB, das ist generell, wenn du gerade im Sport, Fußball dich umschaust, so ein bisschen Geduld schadet manchmal nicht. Da sollte man manchmal vielleicht so ein bisschen von seinem eigenen Leben da was reinprojizieren. Wenn es mal ein paar Tage nicht so läuft, wie man sich das vielleicht denkt, dann wirft man auch nicht gleich alles über den Haufen und stellt sich komplett selbst in Frage, oder? Das ist immer so ein bisschen. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht, auch wenn vielleicht in anderen Bereichen nächst unruhigere Zeiten anstehen. Hoffe ich einfach, dass im sportlichen Bereich, dass da in Ruhe weitergearbeitet werden kann. Und natürlich stehen die alle 3 vor der schwierigen Herausforderung, was einmal eine zu großen Teilen junge Mannschaft mit vielleicht auch nicht den Zweitliga erfahrenen Spielern im. Natürlich hast du Spieler, die Erfahrung haben, aber du hast auch viele junge Spieler drin, die noch Zeit für Entwicklung brauchen. Und ich hoffe einfach, dass man diesen Balanceakt so ein bisschen schafft zwischen einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Spielidee und des ganzen Konzepts, die man jetzt angestoßen hat. Und natürlich musst du auch, weil der Anspruch ist aufzusteigen, musst du gleichzeitig Ergebnisse liefern. Das ist natürlich alles andere als einfach, das beides in Einklang zu bringen. Aber ich hoffe einfach, dass das gelingt und dann sehe ich uns eigentlich in dieser Konstellation auf einem guten Weg.
Ja, kann man so zusammenfassen. Wir werden sehen, wie es dann in nächster Zeit wird. Das nächste Spiel ist gegen Osnabrück. Was können wir da von dem Spiel und von dem Gegner erwarten?
Also ich finde, Osnabrück ist eigentlich eine ganz coole Truppe. Ich finde, die haben viel Moral, haben sie jetzt auch gerade diesen Spieltag wieder gezeigt gegen Regensburg, wo sie zur Pause 2-0 zurückliegen, zwischenzeitlich 3-1 zurückliegen und trotzdem noch ein 3-3 rausgeholt haben. Ich finde den Trainer super sympathisch, Daniel Thun. Weiß es allerdings, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt taktisch noch nicht besonders viel mit Osnabrück beschäftigt, aber ich von dem, was er in Interviews von sich gibt, halte ich ihn für einen sehr sympathischen Typen. Außerdem, ja, das Stadion ist cool, ich beneide jeden, der dort Karten gekriegt hat und der dorthin fährt, würde ich auch gerne mal hin. Bremer Brücke. Ja, also ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter Verein, die vielleicht ein bisschen besser sind, als es der Tabellenplatz vielleicht gerade aussagt.
Auf jeden Fall unangenehmer Gegner, glaube ich, weil wenn man sieht, das ist jetzt so eine rein ganz platte Einschätzung, wenn du dir so das Stadion vorstellst, enges Stadion, so ein Gegner, der sicher auch relativ unangenehm auftritt. Die haben jetzt in den letzten Spielen ja eigentlich offensiv, sah es da ganz schlecht aus, jetzt mal das Regensburg-Spiel ausgenommen, davor 4 Spiele ohne eigenen Treffer. Trotzdem meiner Meinung nach ganz unangenehmes Auswärtsspiel, aber wird die nächste Herausforderung für die Mannschaft. Und wie du schon gesagt hast, viele VfB-Fans dürfen ja leider nicht dabei sein. Kleines Stadion, kleiner Gästeblock und dann glaube auch noch irgendwie im Moment im Umbau oder zumindest intensiv habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber es gab ja gar keinen Verkauf, gar keinen freien. Alle Karten gingen ja weg, direkt an Auswärtsdauerkarten und Fanclubs. Von daher heiß gehandelte Ware, die Tickets für der Gästeblock, und hoffe, weil dass wir dort bestehen können. So ganz aus der noch plattere Einschätzung zu dem gerade. Vom Gefühl her bin ich froh, dass wir dort nicht freitags oder montags spielen, weil dann wirkt dieses Stadion für mich irgendwie nochmal anders, wenn es dann da auch noch, ist ja mitten im Wohngebiet das Ganze, und dann da so einen Montagabend nach Osnabrück fahren, ist so vom Gefühl her irgendwie noch unangenehmer als so an einem gefühlten Samstagvormittag, da ist irgendwie alles abgekühlt.
Also ich finde, das würde richtig gut in dieses Stadion passen. Montagabend, es regnet, es ist windig, es ist kalt, es ist nass. Und dann triffst du da auf Osnabrück, die sich ähnlich wie auch schon andere Vereine die Saison hinten drin richtig einigeln, mit Mann und Maus verteidigen und extrem physisch spielen. Das ist so ein rundes Gesamtbild in meinem Kopf.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil kurze Anekdote war ja dieses Jahr, bin ich schon am Stadion vorbeigelaufen, weil es ist ja relativ verhältnismäßig nah zur Innenstadt und zum Bahnhof. Und da hatte ich in Osnabrück Aufenthalt, weil die Deutsche Bahn mich mal etwas im Stich gelassen hat. Und habe dann da einen kurzen Spaziergang gemacht, weil ich auf Google Maps gesehen habe, ist ja nicht weit weg. Und ist dann halt, wie man sich's vorstellt, also mitten im Wohngebiet und dann vom Gästeblock noch so der Stacheldrahtzaun vorm Eingang. Also so, ist so richtig so ein Back. Vor dem Gästeblock so ein Backsteingebäude, so einstöckig. Das sind wahrscheinlich die WCs oder so irgendwas. so wie man sich's bildlich vorstellt. Und das dann an einem Montagabend, wie du gesagt hast, bei 9 Grad, Nebel und Regen. Das rundet das Bild dann ab. Da haben dann manche VfB-Profis vielleicht schon keine Lust mehr vor dem Anpfiff.
Und Akasiba mit dem kurzen Trikot.
Das sowieso. Ja,
wenn er könnte, würde der, glaube ich, am liebsten Oberkörper freispielen.
Ja, dann mal eure Tipps für das Spiel. Fang du mal an, Moritz, als Gast.
Ich würde sagen, ich will jetzt nicht so optimistisch werden, deshalb glaube ich, wir gewinnen das Spiel, aber wie gesagt, dreckiges Spiel. Es regnet, es ist nass, es ist kalt. Wir gewinnen 2-1 durch 2 Tore von Hamadi oder so. 2 Kopfballtore nach Ecken. Ganz spielerisch kein hochqualifiziertes Spiel oder kein qualitativ hochwertiges Spiel, das wollte ich sagen. Aber wir gewinnen das Ding und bleiben weiter auf einem Aufstiegsplatz.
Jens.
Ich könnte jetzt mein eigentliches Gefühl würde sagen, das gibt auch so ein ganz enges Spiel. Und genau weil mein Gefühl das sagt, sage ich, dass genau das nicht passiert. Und wir in Osnabrück überraschend relativ souverän 2-0 gewinnen und wieder über die Chancenverwertung sprechen, weil wir eigentlich höher gewinnen hätten können. So ein bisschen vergleichbar mit Dresden. Ich glaube nicht, also Osnabrück glaube ich jetzt nicht, dass das die wahnsinnig durchschlagende Auftritt wird, würde die komplett wegspielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht dieses enge Spiel wird, das ich insgeheim befürchte, und wir da vermeintlich souverän mit 3 Punkten nach Hause fahren.
Als du gesagt hast, nicht so eng, habe ich eher gedacht, dein wirklicher Tipp geht in Richtung, keine Ahnung, 5-0 oder so, aber ja.
Ich wollte, ich habe kurz überlegt, aber das fällt mir dann meistens auf die Füße, sowas, also habe ich mir das gehalten.
Also ich habe, ne, wir waren das letztes Jahr gegen Hannover, da hatte ich bis auf, glaube ich, das Gegentor hatte ich sogar davor richtig getippt gehabt, aus Spaß, Marco Grüße geschrieben gehabt. Ich tippe jetzt mal auf ein 1-0. Auch dann irgendwie so 93. Minute irgendwie reingegurgeltes Tor. Schön spannend natürlich.
Die armen Nerven.
Ich wollte es gerade sagen, ey. Ich wollte es gerade sagen.
Dann wahrscheinlich dann, okay, wenn wir es ganz krass nehmen, wahrscheinlich ein Tor auch noch Gomez, der dann sein dritte Ballkontakt in 30 Minuten oder so hat.
Dem der Ball günstig auf den Kopf fällt.
Wie damals in Bochum.
Ich erinnere mich, ja. Ach Gott, das war ein
letztes Tor in Osnabrück und dann wird er gegen der KSC als neuer Co-Trainer vorgestellt, so ungefähr.
Kommt. Also wenn es nach Tim Walter geht, hätte er den ja wirklich ganz gerne in seinem Trainerstab.
So. Ja, deswegen sage ich ja. Dann wird gleich, Mario, das war jetzt die letzte Aktion. Besser wird's nicht mehr.
Erinnert eher an Bubble in der Meistersaison, der dann nur im ersten Spieltag gespielt hat und sonst eher der Co-Trainer von Tusky in der restlichen Spielzeit war und trotzdem es dann noch mehr geschafft hat, deutscher Meister zu werden.
Aber ich stelle auch an der Stelle noch die These auf, dass wir Gomez noch brauchen werden in dieser Saison. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Der wird da vorne auch noch 2-3 Tore machen in der Saisonendphase.
Also was ich bei ihm halt oder positiv finde, wenn man ihn auch so beobachtet, er sitzt, ist halt nicht kriesgrämig irgendwie oder schlecht gelaunt oder nach außen hin wirkt zumindest nicht so, dass irgendwelche Spieler aufstichelt, Gegentrainer, sondern dass er diese Situation eigentlich relativ gut angenommen hat und vielleicht weiß er es jetzt auch schon, seine letzte Saison als Profi noch genießt in einem Stadionumfeld, wo er sich wohlfühlt. Also nur so als Gefühl, wenn man ihn auch sieht, jetzt gerade dann von Fans beim Feiern oder auch auf der Bank. Also es wirkt eigentlich sehr positiv.
Also weiß ich halt nicht. Ich glaube, ja? Halt nur ganz kurz, Gomez ist halt für mich auch gefühlten Spieler. Ich glaube nicht, dass er seine Karriere hier ausklingen lassen will, so nach dem Motto, ich wurde dann in Hamburg nochmal eingewechselt und dann in Osnabrück nochmal 5 Minuten gespielt und dann in der Rückrunde noch einmal eine Viertelstunde in einem Heimspiel auf dem Platz hatte. Könnte ich mir vorstellen, gerade so in der Saisonendphase, wenn sich das System dann noch besser eingespielt hat, wenn wir mal zu Hause hochführen nach einer halben Stunde, dann kommt er zur Halbzeit und macht nochmal vorne ein bisschen Alarm.
Also was ich gerade noch ganz kurz zu Mario Gomez sagen will, ich war vor 2,5, 3 Wochen ungefähr mal beim öffentlichen Training und da waren ein paar von der zweiten Mannschaft dabei und von den Spielern, von den etablierten Spielern aus der ersten Mannschaft hat Mario Gomez mit Abstand am meisten mit den Spielern gesprochen, auch gerade so, wenn so ein Spieler wie Sebastian Hornung einen Fehler gemacht hat, war Mario Gomez der Erste, der bei ihm stand. Also in der Spieleinheit gar nicht groß spielerisch aufgefallen, sondern halt eher dadurch, dass er halt irgendwie ständig bei jedem war und halt auch viel, viel mit den Spielern geredet hat und viel miteinander vermittelt hat und so. Und ich glaube, das ist halt eben das, was Tim Walter meint, wenn er davon spricht, dass Mario Gomez super wichtig in der Kabine ist. Und ich glaube, die Spieler nehmen halt auch vielleicht so eine Anweisung ein bisschen eher auf, wenn sie nicht nur vom Trainer, sondern zum einen vom Trainer als auch von einem Spieler kommt, der, weiß ich nicht, 50 Mal für die Nationalmannschaft gespielt hat und Champions League-Sieger wurde. Also ich glaube, dem sein Wort hat halt enormes Gewicht und da ist es jetzt in verschiedenen Medien schon oft genug gesagt worden, aber ich glaube halt, dass er wirklich super wichtig für die Stimmung in der Mannschaft ist.
Und gefühlt ist es auch einer der wenigen heutzutage erfahrenen Spieler, die sowas noch machen. Also kann es sein, dass ich einfach mehr ins Training gehen müsste, um andere Spieler so zu sehen. Aber früher war das ja, sage ich mal, eher normal. Auch das hat ja Bart Stuber im Interview-Tribünengespräch beim Rasenfunk erzählt. Und heutzutage das eher weniger gibt, weil die es auch noch auf sich schauen oder dann kriegsgrämig sind. Ich kann es nicht einschätzen, wie Bart Stuber mit der Situation umgeht oder im Training, aber das war, ich weiß gar nicht mehr, letzte oder vorletzte Saison, wenn man ihn im Spiel beobachtet hat, hat er da auch eher mal junge Spieler an die Hand genommen und Hinweise gegeben. Zwar dann eher, wie er auf dem Platz ist, auch bestimmt, aber dann da schon auch Leaderposition übernommen hat. Aber das kann ich jetzt vom Training her bei Bart Stuber weniger sagen.
Wäre ja auch für so einen jungen Spieler blöd, wenn er einen Ratschlag von Gomez da irgendwie nicht wahrnimmt. Der hat so viel Erfahrung, international, national. Ist ja sehr klar, dass du mit dem, dass du dich da mal drauf einlässt und dass das wichtig ist, ist ohne Frage. Gerade in der Kabine, das glaube ich sofort. Auch wenn man ihn zu einer Seitenlinie beobachtet, er wirkt ja jetzt nicht so, als ob ihn die Situation irgendwie belastet oder als ob er da verbittert wäre, dass er da nicht mehr spielt. Er verdient natürlich auch oder bekommt eine relativ hohe Entschädigung dafür, dass er noch ein bisschen auf der Bank sitzen muss im Moment. Also da darf man dann auch nicht so drüber nachdenken, was da für Verträge geschlossen wurden und was da ein Mittelstürmer, der eigentlich sportlich keine Bedeutung mehr hat, bei uns kassiert im Monat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube so, wie gesagt, in der Kabine wahnsinnig wichtige Komponente neben Walter. Weil er, wie gesagt, halt einfach diese Erfahrung mitbringt und die hoffentlich weitergibt, Gewinn bringt.
Und vielleicht, oder wie du gesagt hast, doch wichtiger wird. Wer hätte vor, keine Ahnung, 1,5 Monaten gedacht, dass man im Bart Stuber entgegenfiebert, jetzt, dass er wieder spielen wird?
Ja, das ist, wie gesagt, also ich muss immer so ein bisschen, die Spieler kannst du nicht unbedingt vergleichen, aber ich muss immer so ein bisschen an Terodde denken. Das war jetzt auch nicht der schnellste, der beweglichste. Wenn du überlegst, in unserer letzten Zweitliga-Saison, wie wichtig der für uns war. Klar, Gomez ist im Moment auch meiner Meinung nach völlig außer Form, wenn er dann mal reinkommt. Aber ich glaube auch, der kann durchaus noch in ein paar Spielen eine wichtige Rolle spielen. Wie du sagst, Bart Stuber. Hättest du im Sommer oder Ende der letzten Saison, bevor er dann ganz zum Ende nochmal reinkam, jemand gefragt, den hätte ja jeder am liebsten abgegeben. Und jetzt, wie gesagt, wird quasi ihm hinterher getrauert, wenn er mal 2 Spiele fehlt, weil du dann halt doch merkst, dass vielleicht die Alternativen nicht wirklich besser sind oder Bart Stuber halt einfach eine ganz andere Qualität da hinten reinbringt.
Und im Sturm kannst du eben jetzt auch je nach Situation verschieden wechseln. Also ich sag mal, so eine Position wie der VfB hat, haben ja die wenigsten Spieler. Du hast einen Gonzales spielen, kannst einen Agadoui einwechseln, Silas einwechseln und einen Gomez einwechseln. Also ich sag mal, das würde ich so jetzt von Namen her und von Leistung sagen, mit der beste Mannschaftsteil jetzt mal Torhüterposition ausgenommen. Im Vergleich auch zur Liga und zu den anderen Mannschaften.
Auf jeden Fall. Also du hast halt einen Stürmer für eigentlich jede Spielsituation. Du hast halt so einen Brecher mit Hamadi Al-Ghadoui, du hast mit Gonzales einen sehr, sehr pressingstarken Stürmer, du hast da auch noch super konterstarkes, weil er halt auch schnell ist, und dann hast du Wamangituka, der halt auch super schnell und trickreich ist und dafür so einen Überraschungsmoment sorgen kann, und dann hast du auch noch einen Mario Gomez auf der Bank. Also arg viel besser besetzt kann eigentlich ein Zweitligasturm nicht sein.
Und du hast noch einen Spieler, den wir jetzt nicht genannt haben, der im Moment verletzt ist. Also
stimmt, Kalajdzic.
Den du ja auch mit viel Hoffnung verpflichtet hast aus der ersten österreichischen Liga. Also wenn du den auch noch dazu nimmst, dann ist das ja fast schon dekadent. Mhm. Wenn du da überlegst, als Zweitlig ist so eine Besetzung da für maximal 2 Positionen. Darfst du eigentlich gar nicht genau drüber nachdenken, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass du eigentlich jeden Gegner kurz und klein schießen müsstest, aber das passiert natürlich nicht, weil zweite Liga ist, was das angeht, kompliziert. Das haben die letzten Jahre eigentlich immer bewiesen. Aber trotzdem, also wenn du überlegst, du machst diese Aufzählung und hast dann eigentlich noch einen, der langfristig ausfällt in der Hinterhand, der vielleicht diese Saison wahrscheinlich gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Zumindest ist es zu vermuten oder zu befürchten, aber den hast du auch noch hinten dran. Das eigentlich einer deiner Königstransfers war in der Sommerpause, dann ist das eigentlich schon Wahnsinn.
Ist ja eigentlich auch gut, weil man ihn dann jetzt wirklich die Saison noch geben könnte, wenn uns die anderen Stürmer soweit gesund bleiben und nicht wie bei manch anderen Spielern, man sie dann doch relativ früh nochmal reingeschmissen hat, wenn es die Gesundheit wirklich benötigt und man nicht zwangshaft ihn nochmal die letzten Spiele irgendwie reinschmeißen müsste.
Und gut, du kannst ihn dann zur Not auch über die Oberliga nochmal ein Stück weit Spielpraxis vielleicht geben. Ob das dann so sinnvoll ist, ist die andere Frage, aber die Option hast du zur Not auch noch, dass es dann für so einen Spieler ein Niveau, auf dem man mal ganz langsam sich wieder rantasten könnte. Und daher sind wir da. Also was die Position angeht, da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt.
Dann müssen wir jetzt nur noch schauen, dass die Spieler auch dementsprechend die Chancen verwerten. Das Thema zieht sich ja schon ein bisschen die letzten Wochen und Monate, aber das kriegt man hoffentlich auch noch hin. Also wenigstens hat man ja Chancen und auch noch gute, auch wenn man vermutlich den ligaweiten Alu-Treffer-Rangliste anführt, müssten wir jetzt bei 8 oder 9 sein, wenn wir die beiden jetzt
zehn.
Zehn waren es.
Zehn, okay.
Das ist ein unangefochtener Tabellenführer.
Ja.
Den Titel würde ich tatsächlich gerne abgeben.
Ja, also irgendwann Problem. Geht's doch eigentlich gar nicht mehr. Wenn du den jetzt im Training die Lattentreffer schießen lassen würdest, würden sie wahrscheinlich keinen einzigen treffen. Ja, am Ende denkst du es inzwischen, stehst du eigentlich fast nur noch lachend im Stadion. Also wenn es jetzt nicht so traurig wie dann der Situation wäre, weil es ja eigentlich typisch ist.
Ja, gegen Dresden, die letzte Aktion wäre schon schön gewesen, weil er hätte Endo mit seiner ersten Ballberührung per Kopf ein Tor vorbereitet. Das hätte dann wirklich den Rahmen gesprengt am Sonntag.
Ja, am Sonntag war alles möglich.
Genau.
Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zum Ende. Wir haben über die letzten Spiele gesprochen, Osnabrück, haben sogar schon getippt. Dann nochmal das Save the Date für die VfB Viererkette live am Donnerstag, dem 28. November um 19 Uhr. Weitere Infos folgen, wie gesagt. Danke Moritz, dass du da warst. Ihr könnt ihm folgen auf Twitter unter @mohoritz mit H, verlinken wir auch nochmal gerne. Ansonsten könnt ihr uns wie immer finden unter MeinSportPodcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube oder sonst einfach in Wahl, im Podcatcher eurer Wahl suchen. Wir freuen uns immer über eure Fragen oder Themenwünsche. Heute vor allem auch mal über Instagram bekommen. Danke euch dafür. Und sonst folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Und dann hören wir uns bald wieder und hoffentlich mit einem weiteren Sieg und der Sicherung des ersten und zweiten Platzes in der momentanen Tabelle. Danke an euch beide und tschüss.
Macht's gut. Ciao.